Lipizzaner, Kaiserschmoren und Skifahren. Das ist das Österreich, das ihr kennt.
Raub, Mord und Totschlag. Das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden.
Willkommen zu Mordgeschichten, einem True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich.
Wir sind Dalila und Hanna, zwei True Crime begeisterte Frauen, die sich entschlossen haben, endlich ihren eigenen Podcast zu starten. Denn es kann nie genug True Crime geben. So, liebe Lila, wie beginnen wir den heutigen Podcast? Wieder über mein Datingleben oder können wir mal ein anderes Thema nehmen?
Ja, bei meinem ist ja nichts los. Also ich bin schon verheiratet.
Er sagt das in Robert nicht. Also es ist nur eine kurze Geschichte. Ich hatte im Sommer, ich glaube August war es, ein Date. Und ja, also im Zuge dessen, mir war irgendwie schon klar, okay, das ist jetzt nicht so mein Typ, aber wir sind da beim Donaukanal gesessen und haben ein Glas Wein getrunken. Und wenn ich halt weiß, so, ja, das wird eh nichts, dann trinke ich halt ein bisschen mehr und dann fange ich vielleicht auch mal nicht so hübsch zum Gestikulieren an und erzähle es der Leidenschaft, wenn man denkt, ja, dem muss ich ja eh nicht gefallen. Auf jeden Fall, während meiner wilden Gestikulation habe ich das Weinglas in meiner Hand zerbrochen. Ich weiß nicht, wie es gemacht. Ich weiß nicht, wie es gemacht. Und er hat wie der Hulk in meiner Hand zerbrochen.
Na.
Und jetzt pass auf, der ganze Wein ist nur auf ihn.
Ernsthaft?
Tut mir so leid. Und auf einmal, scheiße, ich blut gerade den ganzen Tisch an. Ich habe mir ja meinen Finger geschnitten.
Das hast du mir gar nicht erzählt im August.
Ja, das war eher ein unwichtiges Date, aber das war ziemlich peinlich.
Oh mein Gott, und er hat wahrscheinlich voll die Sorgen gemacht.
Vor allem alle rundherum haben es mitbekommen, dass ich halt an der Hand blut. Und es tropft und tropft. Ich habe schon an beiden Händen das Blut gehabt. Und irgendwelche Mädels neben mir, so, ja, da ist Taschentücher. Und dann habe ich halt so da so, ja, geht schon. Und wir haben halt weiter geplaudert. Und ich habe mir dann gemerkt, wie das Taschentuch immer mehr durchweicht und schon komplett blutig war. Und ich so, ich bräuchte noch ein Taschentuch.
Aber dann hast du einen Grund gehabt, das Date abzubrechen.
Nein, ich bin Lady, nicht Gentleman, Lady. Hab das durchgezogen bis zum bitteren Ende.
Was war das Ende, ist die Frage.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Das hat aber lange gedauert.
Irgendwas war dann so, ja, das nächste Mal können wir wieder das trinken. So, ja, passt. Und ich hab mir meinen Kopf schon überlegt, wie ich ihm dann beibringe, dass ich mich nicht nochmal treffen will. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich war zu feig, dass ich es ihm in dem Augenblick sage.
Was waren eure wildesten Dating-Geschichten?
Dass wir nicht immer nur mein Privatleben da ausschlagen.
Ja, vielleicht fällt mir nächstes Mal eine ein, ja, aus der Zeit, wo ich noch Single war, die aber sehr selten bei mir.
Jetzt hat sie ja nur Geschichten aus ihrem langweiligen Eheleben.
Aber geht es in deinem heutigen Fall nicht eh auch um Dating?
Genau, deswegen passt das wieder zu unserem Vorgespräch.
Interessant.
Es geht nämlich ums Online-Dating, aber ja, um ein bisschen eine extremere Form des Online-Dating.
Bin ich schon voll gespannt.
Okay, na dann steigen wir gleich ein.
Aber es ist ein Kriminalfall.
Nein, es ist jetzt eine Dating-Liebesgeschichte, erzähle ich dir jetzt.
Okay.
Es ist der 25. Oktober 2021. Ein Mann betritt eine Polizeiinspektion in Wien. Ein diensthabender Beamter fragt ihn, wie er ihm denn helfen könne. Der Mann, Karl A., den Namen habe ich geändert, sieht den Polizisten in die Augen und sagt mit sachlicher, neutraler Stimme: In meiner Bettlade befindet sich eine Leiche. An diesem Tag rufen Bewohner des Gemeindebaus im 14. Wiener Gemeindebezirk die Polizei aufgrund üblen Geruchs, der sich bereits seit mehreren Tagen im Stiegenhaus verbreitet. Die Polizei versucht, die Quelle des Geruchs ausfindig zu machen. Ja, das war nicht ganz so möglich. Sie konnten nicht wirklich eruieren, woher das kam. Sie klopften dabei an mehrere Türen und befragten Bewohner, aber nichts war wirklich verdächtig. Sie klopften auch bei der Tür des Karl A., unser Mann, um den es heute geht. Eine weiße Tür mit goldener Umrahmung und kitschig, witzig, schwarzen Katzenaufklebern Karl A. sagte den Beamten, als sie klopften, dass er auch nicht wisse, woher der Gestank komme. Also fährt die Polizei wieder.
Irgendwie ja.
Das muss man ja riechen.
Ja, war auch mein Gedanke. Also normal.
Ja.
Karl A. wird aber aufgrund des Besuches der Polizei dann doch nervös und beschließt, zur Polizei zu gehen, um eben dort mitzuteilen, dass da doch was in seiner Wohnung ist. Unter seinem Bett. Und so beginnt mein skurriler Kriminalfall im 14. Bezirk. Karl A. schildert der Polizei, er habe den Mann, der in seiner Wohnung verstarb, auf einer Online-Plattform kennengelernt. Sie verabredeten sich zu einem Date in der Wohnung von Karl A. Diese Online-Dating-Seite ist vor allem unter Homosexuellen beliebt, die vor allem auf der Suche nach sogenannten, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chemsex oder dem sogenannten Slamming sind. Sagt ihr das was?
Noch nie gehört.
Ich kannte es auch nicht. Das sogenannte Slamming bedeutet, dass zwecks zusätzlicher Lustgewinnung intravenös Substanzen gespritzt werden. Also zum Beispiel Liquid Ecstasy.
Was?
Ja, oder Meth auch. Also unterschiedlichste Substanzen. Ah. Ja, muss man nicht verstehen. Ist aber anscheinend ein Trend. Karl A. meint, dass seine Verabredung, ein 43-jähriger junger Mann, sich selbst in den linken Ellbogen Liquid Ecstasy gespritzt hat, offensichtlich zu viel erwischt hat und dann an einer Überdosis verstarb. Er wusste nicht, wohin mit der Leiche, packte sie in Plastiksäcke und versteckte sie dann unter seinem Bett in der Bettlade.
Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört.
Ja, es war,
düster,
es ist ja noch nicht so lang her.
Aber dunkel.
Ja.
Okay, erzähl weiter.
Die Polizei aber wird stutzig. Denn bei Karl A. kam es bereits im vergangenen Frühjahr zu solch einem Vorfall. Da rief Karl A. die Polizei und gab an, dass ein Mann bei ebenfalls so einem Chemsex-Date an einer Überdosis in seiner Wohnung verstarb. Die Polizei fuhr hin, untersuchte den Vorfall und kamen zu dem Schluss, dass es sich dabei um einen Tod durch Überdosis, einen Drogentod handelt, also ein Unfall und Karl A. nichts damit zu tun hätte. Jetzt ist es aber so, dass die Leiche, die im Oktober bei Karl A. gefunden wurde, dieselben Verletzungen aufwies wie die Leiche, die sie damals schon im Mai gefunden hatten. Einstichstellen am linken Ellbogen. Eine toxikologische Untersuchung bestätigte die Vergiftung mit Ecstasy. Ganz kurz erklärt, bei einer Vergiftung durch Liquid Ecstasy kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung und dann in Folge zu einem Herzstillstand. Damals im Mai erschien die Geschichte der Polizei noch glaubwürdig, dass es ein Unfall gewesen sei. Doch nun passiert dasselbe schon wieder. Vor allem komisch wird es, als sich ein Zeuge bei der Polizei meldet und angibt, Karl A. ebenfalls getroffen zu haben und dieser versucht hatte, ihm Drogen zu spritzen. Das Opfer, das wir hier Paul S. nennen, gab an, dass Karl A. ihm eben auch Liquid Ecstasy oder K.O.-Tropfen, so genau weiß man das nicht, gespritzt haben soll. Er dann merkte, dass er bewusstlos wird und mitbekam, dass ihn Karl A. vergewaltigen möchte. Er schaffte es jedoch, dass er fliehen konnte und hat das aber dann nicht geschafft, sofort der Polizei zu melden, sondern kam dann erst im Oktober zur Polizei und meldete den Vorfall. Angeblich wurden ihm auch diverse Wertgegenstände gestohlen. Ich konnte leider in keinem Artikel genau finden, wie genau das abgelaufen ist und was ihm gestohlen worden ist. Man findet auch über den Zeugen kaum etwas. Ja, aber das verhärtete natürlich den Verdacht, dass Karl A. ja, da vielleicht absichtlich seinen Dates, ja, etwas verabreicht. Der 43-jährige Mann, der nun in der Wohnung von Karl A. tot aufgefunden wird, ist bereits seit 30. September als vermisst gemeldet. Die Schwester des Opfers sagt gegenüber der Polizei aus, dass sich ihr Bruder niemals selbst die Spritze gesetzt haben kann, da er eine Behinderung am rechten Arm habe, wodurch er beweglich eingeschränkt war. Außerdem hat Karl A. die Ausweise des Mannes verbrannt und diverse Wertgegenstände dem bewusstlos gemachten Mann gestohlen. Also das deutet alles schon nicht mehr auf einen Unfall hin und ein...
Nee, vor allem, wenn er die Gegenstände hat.
Ja, und warum verbrennt er den Ausweis vom Mann? Ja.
Seltsam. Nein, ich finde es allgemein schon skurril, dass er diesen Unfall, wenn es einer wäre, nicht gleich meldet, sondern er einfach in die Bettlade, Schublade schiebt.
Ja, und die Aussage, ja, er hat nicht gewusst, was er damit machen, was er mit machen soll. Oder, Entschuldigung.
Erste Hilfe?
Erste Hilfe leisten vielleicht, ja, oder generell halt die Rettung rufen, keine Ahnung. Ja, sehr, sehr skurril. Der Verdacht, dass Karl A. bewusst eine Überdosis an Drogen gespritzt hat oder zumindest beabsichtigt hat, seine Opfer bewusstlos zu machen, verhärtet sich also. Karl A. wird am 25. Oktober festgenommen und in U-Haft verbracht. In der Anklageschrift von ihm soll dieser dem Mann nicht nur intravenös Drogen verabreicht haben, sondern diesen dann auch vergewaltigt haben, als er bewusstlos war. Ja. Eine Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft gab gegenüber der Presse an, dass die Beweislage jedoch nicht für eine Mordanklage ausreiche. Karl A. jedoch trotzdem 10 bis 20 Jahre Haft drohen. Angeklagt wird er wegen, da gibt es unterschiedliche Quellen und Aussagen, entweder wegen Vergewaltigung, auf jeden Fall wegen schweren Raubes und sexuellen Missbrauches einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person.
Da war der Prozess noch nicht, hast du gesagt?
Nein, deswegen der Prozess beginnt erst angeblich Anfang des Jahres 2023. Laut eines Gutachten weist Karl A. eine hochgradig gestörte Persönlichkeit auf und ist mutmaßlich gefährlich. Aufgrund dessen wurde eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Laut diesem Zeitungsartikel ist er aber zurechnungsfähig. Karl A., kurz zu seiner Person, soll bereits 13 Mal vorbestraft sein. Mit 17 Jahren hat er angeblich eine Katze zu Tode gefoltert und soll auch Hunden, Hamstern, Meerschweinchen und Vögel immer wieder grausam getötet haben. Um noch vielleicht ein bisschen die Person an sich zu erklären, wer Karl A. ist, man findet sehr wenig über ihn. Ein Nachbar beschreibt eine sehr skurrile Begegnung mit ihm, die vor seiner Verhaftung stattgefunden hat. Der Nachbar hat gegenüber einer Zeitung geäußert, dass Karl A. irgendwann mal an seiner Wohnungstür geklopft hat und so gefragt hat, ja, ob er halt Zigaretten haben könnte. Und der Nachbar hat sich gedacht, ja, okay, gut. Und er kannte ihn halt schon so vom Sehen, hat sich schon immer gedacht, das ist ein bisschen komisch. Und gibt ihm halt die Zigaretten und plötzlich sagt Karl A. zu ihm, na, in meiner Wohnung liegt eine Leiche und geht.
Na.
Angeblich. Ja, es gibt ja diese Aussage von den Nachbarn. Der hat dann noch gesagt, ja, daraufhin hat er dann durch sein Fenster aus dem Wohnhaus auf dieser Grünfläche vorm Haus liegen gesehen und der hat sich da im Gras gewälzt, und bevor er dann wieder reingegangen ist. Er hat dann gemeint, ja, er glaubt, er ist halt voll auf Drogen. Und ich glaube, er hat dann nicht so wirklich ernst genommen, die Aussage.
Oh mein Gott.
Das ist Wien.
Das ist Wien, ja.
Ja, vor allem die Wiener Gemeindebauten, da passieren die komischsten Sachen.
Und auffallen tut es erst, wenn es stinkt.
Und selbst dann kann man nichts finden. Es ist komplett normal, dass in Gemeindebauten.
Oh Mann. Boah.
Ja, vor allem Verwesungsgeruch ist,
ist
heftig.
Allein schon Biomüll ist eindeutig.
Ja, aber Verwesungsgeruch ist... Und normalerweise, wenn du die Tür öffnest zu der Wohnung, wo der Verwesungsgeruch herkommt.
Es ist halt ganz schlecht, grausig.
Ja, das riechst du, dass das aus der Wohnung kommt. Ich frage mich immer, bei dem Fall, wie hat der dort wohnen können neben der Leiche? Ich weiß nicht, ob ihr da draußen Verwesungsgeruch kennt. Aber vielleicht kennen viele so faule Eier. Mhm. Stellt euch das 300 Mal schlimmer vor. Also ich finde es ganz schlimm, Verwesungsgeruch. Ich halte es gar nicht aus. Das geht nicht.
Aber ich finde, es kommt halt auch immer drauf an. Also es riecht nicht jeder Verwesungsgeruch gleich. Zum Beispiel Brandleichen riechen auch sehr, sehr grausig.
Ja.
Ich habe immer gedacht, dass das nicht so ist, aber ich habe die Gerüche teilweise tagelang nicht aus der Nase kriegt.
Ich habe es jedes Mal so direkt, wenn ich den Geruch nur ein bisschen, und das war noch gar nicht arg, ja. Also das waren oft Todesfälle, die waren erst seit 2, 3, 4 Stunden tot und die riechen eigentlich noch nicht stark. Und ich halte das schon nicht aus.
Das war gar nicht gewusst, dass die das so. Aber es gibt verschiedenste Leute. Manche tun sich schwerer, manche weniger schwer. Also auch unter den KollegInnen.
Also das Thema mit Verwesungsgeruch schließen wir jetzt da mal ab.
Ja, aber das ist ja ziemlich eklig und ich will, dass mein Rotwein noch schmeckt.
Ja, das ist wichtig. So, was sagst du zu meinem Fall?
Ja, ich finde ihn richtig ekelerregend. Allein, wie lange ist denn der da drin gelegen?
Ja, einen Monat.
Ein Monat.
Ja, 30. September bis 25. Oktober.
Also ich frage mich dann immer, ich habe die Serie Jeffrey Dahmer jetzt ein bisschen angefangen zu schauen. Ich finde sie nicht so gut, wie viele eben behaupten.
Ich hab's noch nicht
geschaut. Es ist ein bisschen langatmig, aber da geht es ja auch darum, dass der Jeffrey Dahmer eben Leichen in einem Fass hat und ja, im Kühlschrank. Und
der hat ja auch seine Dates ermordet.
Ja, genau. Ja. Das ist
ja, genau. Deswegen fand ich den Fall eigentlich ganz interessant.
Boah, und ich habe mir das schon so gedacht, wie es so gefilmt worden ist, also dass die Leiche da liegt. Der kann das ja nicht aushalten. Das ist so ein grausiger Geruch. Weißt du, ich halte es nicht aus, wenn der Biermüll zum Stinken anfängt.
Ja, das ist ja das. Ich bin auch da ganz überempfindlich.
Was wird man da irgendwann mal resistent dagegen oder sonst was? Aber es müssen, wie du gesagt hast, mir wundert es auch immer mehr, dass das Nachbarn nicht gemerkt haben.
Sie haben es ja dann eh gemerkt. Ja. Und sie haben auch die Polizei gerufen, aber da dürfte irgendwas bei dem Einsatz schiefgegangen sein.
Um Gottes Willen, ja, wirklich. Also,
furchtbar.
Aber eben, du hast gesagt, da könnten wir uns den Prozess vielleicht auch noch anschauen.
Ja, das wäre super, weil ich habe nur gefunden, dass das zu Beginn des Jahres 2023 zum Prozess kommt, also er wird angeklagt. Ah ja, was ich noch erzählen wollte über Karl A., weil der so eine komische Figur ist. Angeblich hat er auch immer so weiße Anzüge an, wie Jack Unterweger, weil das so ein bisschen sein... Ich hatte eine Äußerung von ihm gefunden, wo er gesagt hat, ja, mit diesem Prozess geht er jetzt in die Geschichte ein und wird eine Berühmtheit.
Na, wer weiß, vielleicht wollte er das ja absichtlich tun, damit er eine Berühmtheit
ja,
wird.
Ja, vor allem, weißt du, was wieder so klassisch ist, es gibt ja dieses, wie werden Serienmörder gemacht oder halt Psychopathen oder Soziopathen, gut, da nehme ich jetzt nicht genau aus, aber Serienmörder, diese Gewaltspirale, dass Serienmörder beginnen mit Tiere zu quälen,
ja,
dann Tiere
immer,
zu töten und dann halt irgendwann Menschen umbringen und das wäre halt vollkommen treffend, weil er ist 13 Mal vorbestraft wegen Tierquälerei und
Gott.
Tiere getötet hat, also ja.
Aber vielleicht kennt man wirklich da eben zum Prozess und dann vielleicht ein kleines Update machen, was dann auch rausgekommen ist. Weil
ja, das wäre super interessant. Vor allem wegen, was er jetzt genau angeklagt wird. Ich denke, dass es sexueller Missbrauch von wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Personen ist. Das ist der Paragraph 205 im Strafgesetzbuch. Und so kurz zur Erklärung. Und das ist eben vielleicht, dass man den Gesetzestext nicht irgendwie zitieren, weil es ein bisschen langweilig, geht es halt darum, genau diesen Punkt, er hat eine Person bewusstlos gemacht, hat diesen Zustand ausgenutzt und hat ihn dann vergewaltigt im bewusstlosen Zustand. Also das beschreibt so kurz
das
grob gesagt, dass das liegt, ja. Und schwerer Raub ist es deswegen, also ist eigentlich eine Qualifikation, nennt man das, vom normalen Raub. Und schwerer Raub ist es dann, wenn es zur erheblichen Gewaltanwendung kommt oder unter Einsatz von Waffen. Und ich fand halt bei so einer Beschreibung, dass halt so, dass das unter Drogensätzen eine erhebliche Gewaltanwendung ist.
Ist es ja.
Ja, ist es. Und deswegen als schwerer Raub qualifiziert wird und nicht als normaler. Ja, kurz
ich
zu dem.
Ich muss das jetzt erwähnen, weil ich finde das auch immer so interessant. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen wissen, dass Diebstahl an einer Person, also wenn man einer Person etwas stiehlt, die gerade bewusstlos ist oder einfach so schwer betrunken ist, dass sie komplett im Delirium ist, dass es kein einfacher Diebstahl ist, sondern auch qualifiziert wird zum schweren Diebstahl.
Ja.
Und das finde ich eigentlich interessant, weil es ist ein und dieselbe Handlung, nur der Zustand der Person ist ein anderer.
Ja. Und weil wir schon bei ein bisschen rechtlichen Dingen sind, haben wir gedacht, wir gehen ein bisschen auf das Thema mit der Untersuchungshaft ein, weil Karl A. wurde ja gleich festgenommen, nachdem er eigentlich seine Aussage gemacht hat bei der Polizei freiwillig und ist dann in Untersuchungshaft gekommen und er sitzt jetzt seit 1,5 Jahren in Untersuchungshaft und vielleicht kann man kurz erklären, was da die Gründe dafür sind, beziehungsweise die Voraussetzungen, weil ich denke, dass weiß man als Laie nicht so.
Nein, in der Presse liest man zum Beispiel immer U-Haft.
U-Haft, ja, also was, ist das jetzt genau? Also, ich habe da eine super Erklärung von, das könnt ihr nachlesen, wir können das in den Shownotes dann verlinken, von österreich.gv.at, die Verhängung und die Dauer der Untersuchungshaft. Grundsätzlich gibt es gewisse Haftgründe, die vorliegen müssen. Das ist entweder Fluchtgefahr, Verabredungs- bzw. Verdunkelungsgefahr oder Gefahr einer neuerlichen Straftat bzw. Weiterführung der bereits begonnenen Straftat, wenn die Straftat mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten bedroht ist. Und dann gibt es noch den Grund, besteht der begründete Verdacht, dass ein Verbrechen, das mit mindestens 10-jähriger Freiheitsstrafe bedroht ist, begangen wurde, muss grundsätzlich immer die Untersuchungshaft verhängt werden.
Das ist zum Beispiel beim Mord. Also wenn jemand wen umbringt und er wird festgenommen, geht der auch ganz sicher in eine Untersuchungshaft.
Genau. Also je schwerer, wenn das Delikt so schwerwiegend ist, muss Untersuchungshaft verhängt werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen.
Zur Untersuchungshaft kann ich da auch noch was sagen. Ja. Es ist dann bei einer Verurteilung, ich weiß jetzt aber nicht, wo das steht, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß es. Bei einer Verurteilung, jetzt angenommen, der sitzt in dem Fall schon 1,5 Jahre in Untersuchungshaft und der kriegt dann von mir aus, weiß nicht, Hausnummer 5 Jahre Haft, dann wird die bereits abgesessene Haft der Untersuchungshaft von der Gesamthaftdauer abgezogen.
Ja, genau. Und vielleicht können wir das noch kurz erklären bei Fluchtgefahr, damit man da weiß, also das Fluchtgefahr ist immer, glaube ich, sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Grundsätzlich wird die Untersuchungshaft wird immer von einem Richter beantragt oder halt genehmigt. Und das läuft, vielleicht, dass man das so kurz erklären, ich von unserem polizeilichen Leben, wie das abläuft. Wir hatten ja voriges Mal unser Thema Gewalt gegen Frauen. Und ich hatte in meinem Dienstleben öfter den Fall, dass ich halt den Täter dann, dass er in Untersuchungshaft kam. Aufgrund eben meistens Gefahr einer neuerlichen Straftat. Und das ist dann so, dass du als Polizistin die Staatsanwaltschaft anrufst, den Fall halt ganz genau schildern musst. Da gibt es ganz bestimmte Auflagen, was du sagen musst, was danach geschaut wird. Und der Staatsanwalt muss dann einen Richter anrufen, noch einmal den ganzen Vorfall schildern und der Richter entscheidet dann, ob der festgenommen wird und in Untersuchungshaft geht. Mhm. Ja, vielleicht so kurz zur Erklärung.
Ja, also weil du jetzt die Fluchtgefahr angesprochen hast, das ist nicht mit dieser Flucht aus dem Gefängnis zu vergleichen, was vielleicht unsere Hörerinnen jetzt glauben. Da geht es auch oft darum, ob die Person eine Möglichkeit hat, sich dem Verfahren zu entziehen. Das heißt, wenn die Person zum Beispiel ins Ausland kann, weil sie einen Zweitwohnsitz im Ausland hat oder weil die Person überhaupt keinen Wohnsitz hat, vielleicht nicht einmal eine Postkastenadresse, um sicherzugehen, dass man später ein ordentliches Verfahren gegen diese Person führen kann, muss man dann die Untersuchungshaft verhängen. Oder wird sie, sagen wir mal so, meistens verhängt.
Ja. Und Verabredungs- und Verdunkelungsgefahr ist meistens, wenn Verbrechen passieren in so kriminellen Gruppierungen, wenn mehrere Täter beteiligt sind, dann versucht man einfach zu verhindern, dass sich die irgendwie noch absprechen können, was sie dann bei den Vernehmungen oder bei der Gerichtsverhandlung sagen können.
Oder Beispiel wieder von mir.
Ja.
Zum Beispiel ein Täter hat jemanden geschlagen, angenommen, und wird angezeigt, kommt aber jetzt in keine Haft, sondern wird nur angezeigt.
Ja.
Und während noch die Zeugen vernommen werden und die Ermittlungen geführt werden, geht der Täter aber zu dem Zeugen und sagt, hör zu, wenn du dort genau das aussagst, was passiert ist, dann bringe ich dich um. Oder dann passiert dir was, wenn man nicht wirklich eine gefährliche Drohung ausspricht. Mhm. Also das ist eine eindeutige Verdunkelungsgefahr, wo der Täter Zeugen beeinflusst und
damit
vielleicht verhindert, dass sie die Wahrheit sagen oder die ganze Geschichte erzählen.
Ja. Und dazu muss man auch noch sagen, weil oft in den Medien dann gesagt wird, die Staatsanwaltschaft erstattet Anzeige auf freiem Fuß oder halt, es gibt halt nur Anzeige auf freien Fuß oder U-Haft, aber das bedeutet nicht, dass die Person nicht angeklagt wird. Also wenn es heißt Anzeige auf freien Fuß, dann liegen einfach nur die Gründe für eine Untersuchungshaft nicht vor.
Es ist ja auch üblich, dass selbst wenn die Anzeige auf freiem Fuß ist und die Person später verurteilt wird, sie noch immer in Sitzen geht. Also in Häfen.
In Häfen.
Ja.
Ja, und diese Untersuchungshaft ist ja doch eine sehr grobe oder eine starke Freiheitsbeschränkung, die muss ständig geprüft werden und das ist halt auch nicht so leicht für die Staatsanwaltschaft, das zu entscheiden oder für die Richter, weil, ja.
Es ist eine Vorverurteilung, jetzt hat es kein ordentliches
Verfahren. Ja, genau, er hatte ja noch kein gerichtliches Verfahren.
Genau,
ja.
Es gibt quasi nur einen Tatverdacht, einen dringenden aber doch, und die Person geht jetzt dann schon in Haft. Das ist halt ganz ein sensibles Thema, weil sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass da genau gar nichts dahinter war, dann steht der Person Haftentschädigung zu.
Richtig.
Deswegen wird damit auch sehr vorsichtig in unserem Rechtsstaat umgegangen, was ich grundsätzlich auch für richtig halte.
Grundsätzlich ja, aber ich verstehe natürlich auch, dass da viel Unmut auch öfter aufkommt, wenn es dann heißt, ja, warum hat man den nicht gleich eingesperrt? Ja, genau deswegen, weil das in unserem Gesetz gar nicht immer so einfach ist, jemanden einfach wegzusperren ohne gerichtliches Verfahren.
Genau.
Vor allem diese Untersuchungshaft wird ja eben dann immer wieder laufend geprüft. Das heißt, die müssen da immer wieder, das ist natürlich bürokratischer Aufwand, immer wieder begründen, warum sie eine Verlängerung beantragen wollen. Und das ist halt nicht immer so leicht. Und das ist ja auch gut so, weil der Beschuldigte soll ja auch das Recht haben, dass er da eben rauskommt aus der Untersuchungshaft und frei ist, bis er ein Gerichtsverfahren bekommt. Ja. Wenn es nicht gerechtfertigt ist, die U-Haft. Es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert.
Mhm. Ja.
Gut.
Gut. So, jetzt haben wir wieder ein ziemlich düsteres, ekelhaftes Thema gehabt,
ja, irgendwie.
Hätte ich jetzt fast gesagt. Wir brauchen jetzt zum Abschluss wieder etwas ganz.
Vor allem haben wir begonnen mit witzigen Anekdoten aus dem Online-Dating und geendet mit Mord durch Online-Dating eigentlich.
Also, das war jetzt ja wirklich ein grausiger Fall, Hanna.
Ja.
Und ich würde ihn jetzt auch nicht so grausig abschließen. Ich will nicht so traurig abschließen eigentlich. Und jetzt habe ich eine Idee, was du erzählen könntest unseren Hörerinnen. Und zwar, es geht leider wieder um dich.
Warum geht es immer nur um mich?
Sobald mir wieder was Lustiges passiert, ich schwör's dir, ich bin die Erste, die das erzählt.
Nein, wir erwähnen das nie im Podcast. Es werden immer nur mein Leben wieder ausgeschlachtet.
Also letztens ruft mir die Hanna an, oder war es eine Sprachnachricht? Ich habe meinen Schlüssel in der Wohnung vergessen, weil mein Hund hat raus müssen und die Tür hat hinter mir zugeschlagen. Ich muss einen Schlüsseldienst holen. Und wie war das mit dem Schlüsseldienst so?
Willkommen in Hannas Liebesleben 2.0. Der Schlüsseldienst, der junge Herr, ist gekommen und hat einen Draht ausgepackt, ist einmal zack durchgefahren, Tür war offen. Ja, er muss jetzt noch kurz rein.
Kostenpunkt.
Kostenpunkt, na pass auf, die Rechnung schreiben sie. Ja, was wird das circa kosten? Na, muss mal schauen. Unterm Strich Kostenpunkt 580 Euro.
Oh Mann.
Und ich habe mir so gedacht, was? Für das, dass du einen Draht von einer Büroklammer dazwischen meine Tür gesteckt hast? Ernsthaft? Gut, habe aber dann nicht diskutiert, weil ich einfach nur froh war, dass ja meine Wohnung wieder offen ist. Und das Beste kommt jetzt, weil wir heute bei komischen Gerüchen sind. Es ist richtig strange. Dieser junge Mann, war etwa in meinem Alter, ich jetzt mal ein bisschen älter vielleicht, sitzt bei meinem Esstisch. Ich habe ein bisschen hysterisch mit der Lila telefoniert, ihr die Geschichte erzählt und er sagt dann zu mir, ja, ob er die Toilette benutzen dürfte. Und ich habe mir gedacht, okay, ist ein bisschen weird irgendwie. Ich meine, der soll seine Rechnung schreiben und schau mit auf. Ja, natürlich, bla bla bla. Geht aufs Klo und dann denke ich mir so, jetzt sitzt er schon relativ lang am Klo. Ich glaube, der geht nicht nur kleines Geschäft verrichten. Und dachte, ernsthaft? Du nimmst dir 600 Euro ab, für, dass du einen Draht aus deiner Hosentasche gezogen hast und dann gehst du auf mein Klo kacken? Wirklich?
Vor allem, wie eng muss das gewesen sein, wenn er das
jetzt so sagt? Weil wirklich, er hat das Rechnungsschreiben unterbrechen müssen.
Und dann kommt er zurück und was war dann?
Ja, ich glaube, wir haben beide gewusst, was da jetzt passiert ist. Ich aber, ja, dachte ich jetzt lieber nicht aufs Klo, weil ich will es nicht wissen. Und das Beste war, dass mich dann dieser nette junge Mann dann auch noch ein bisschen angegraben hat. Am Schluss, nachdem er mal 600 Euro abgeknöpft hat. Und seine letzten Worte waren, naja, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Und ich habe ein bisschen unhöflich gesagt, ja, hoffentlich nicht, weil ich will nicht wieder 600 Euro loswerden. Und dann war er, glaube ich, ein bisschen eingeschüchtert und hat gemeint, naja, vielleicht beim Einkaufen oder so. Und ich so, und ciao.
Dating. Fail Nummer 1, bitte keine 600 Euro abnehmen, ins Klo kacken und dann...
Vor allem für so einen Service. Für das, was er gemacht hat, 600 Euro abnehmen, ist halt... Ja.
Und dann das Mädchen auch noch angraben und glauben, dass man gut ankommt.
Und nachdem er in der Wohnung der gekackt hat.
Geht gar nicht. Oh mein Gott.
Und das Beste war ja noch, das Ganze ist ja passiert... Weil mein Hund alleine zu Hause war und bevor ich gegangen bin, schlechte Raben, munter, habe ich vergessen, dass ich ihn rauslasse. Und ich wusste schon, wie ich heimkomme, dass er vermutlich Haferl in die Wohnung gemacht hat, weil ich ja ein bisschen...
Weil er ein Welpe war.
Weil er ist halt ein Welpe ist, auch, ja. Und bin halt schon rein, hat er schon gerochen und in der Panik habe ich halt dann meinen Schlüssel liegen lassen. Und es war schon so peinlich allein, wie ich mit dem Schlüsseldienst da reingegangen bin in die Wohnung. Es hat so nach Kacke gerochen.
Vielleicht hat er sich gedacht, oh, das kann ich besser. In diesem Sinne hoffen wir.
Wollten wir nicht mit was Schönem aufhören?
Ja, aber ich glaube, das ist heute die Geruchsfolge.
Die Geruchsfolge, okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jeder toll findet.
Schreibt es uns in die Kommentare.
Können wir das nächste Mal wieder von Blümchen und Bienchen... Nein, nicht Blümchen und Bienchen. Das nächste Mal wird Lila eine richtig peinliche Anekdote aus ihrem Leben erzählen.
Ich werde mich bemühen, eine zu finden, ja.
Jetzt du nicht so. Es wird es nie, als wenn nur ich die peinlichen Sachen da erleben.
Okay, Schluss für heute.
Okay, Entschuldigung.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Ja, Instagram nicht vergessen.
Folgen. Bitte, Mordgeschichten Österreich
mit OE geschrieben.
Und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bitte, damit helft ihr uns ungemein, weil ihr motiviert uns, weil es macht uns einfach keinen Spaß, einen Podcast zu machen für 3 Hörerinnen.
Also, und jetzt haben wir wie viel, Lila? Derzeit 200?
230, glaube ich, sogar momentan.
Also es wäre echt cool, wenn diese netten 230 Hörer uns treu erhalten bleiben. Und natürlich, dass diese Hörer ihre Freunde und Bekannten und alle, die sie kennen, sagen, dass sie den besten Podcast aus Österreich gefunden haben.
Bitte. Na dann.
Und in dem Sinne, bleibt's brav.
Bleibt's brav. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.